Vor der CD ist nach der CD. Der Wingenfelder-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, liebe Leute, da sind wir wieder. Der liebe Oliver Plöger und der liebe Kai Wingenfelder und der liebe Thorsten Wingenfelder. Grüß so euch.
Aber gerade noch mal geschafft.
Wofür so ein Smartphone alles gut ist, ne? Jungs. Wie heißt der Bengel nochmal?
Genau, wir grüßen euch zum Alzheimer-Podcast. Mit, verdammte Scheiße.
Egal. Alte Männer reden von was nochmal?
Genau.
Genau. Ja. Liebe Leute, unser Podcast heißt ja Vor der CD ist nach der CD.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt mal an unserem imaginären Zeitstrahl, der die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, orientiere, sind wir eigentlich mittlerweile nach der CD angekommen. Will meinen, wir sind ungefähr im Jahr 2000. Und nach meiner Empfindung, da ging es dann so langsam los, dass ein Kumpel zu mir meinte so, ja, da gibt's Napster, da kannst du dir für Umme Musik runterladen, etc. pp. Ihr wart da noch voll im Saft mit Fury in the Slaughterhouse. Hat man generell in der Musikindustrie Anfang der 2000er schon bei den Labels gemerkt, so, oh, da ist irgendwas am Kochen und das sieht nicht gut aus?
Ja, das hast du aber schon 1998 gemerkt.
Da ging es schon los.
Ja. Naja, da hat man gemerkt, dass die CD-Verkäufe zurückgehen und die gehen nicht irgendwie so zurück, sondern da muss ja irgendwo, das muss ja irgendwo hinfließen, ja. Mhm. Aber man konnte deutlich sehen, dass in den Jahren davor die Schallplattenindustrie sich darauf fokussiert hatte, erstmal alles, was auf Vinyl und Kassetten war, auf CD rauszubringen. Ja. Die waren da so mit beschäftigt, die Altkataloge zu verwerten, dass sie leider nicht über den Teich geguckt haben und gesehen hat, was da so auf sie zukommt.
Das lief leider auch noch zu gut. Also das ist ja immer noch so, wenn es noch gut läuft,
Das war ja die Irrsinn. Die Leute haben ja angefangen, so was sie schon auf Vinyl oder Tape hatten, die haben es ja dann nochmal auf CD gekauft.
Ja klar, das war ja der Boost irgendwie der Anfang 90er. Ne? Dann gab es die Grenzöffnung, da kamen also noch Millionen Plattenkäufer dazu, die sich alles besorgt haben, was bei drei nicht auf dem Baum war.
Ja.
Und das war Goldgräberstimmung.
War das im Jahr 98 tatsächlich, wo ihr gesehen habt, okay, wir haben 33% weniger CDs verkauft, als wir erwartet hätten? Oder gab es da...
Es war schleichend. Mhm. Und damals wurden wir gemanagt von Andreas Berleska und der betreut ja auch die Fantastischen Vier.
Ja.
Und er hat mir meine Geschichte erzählt, dass er in den Tourbus von den Fanta 4 reingekommen ist und hatte den Neuen Musikexpress in der Hand, also Musikjournal, ne?
Ja.
Eine Zeitung. Und da war eine CD drin mit Songs und Tracks und teilweise auch guten Geschichten und die wurde mit verschenkt quasi innerhalb des leicht hochpreisigen Magazins und er hielt die hoch und meinte, das ist das Ende des Musikmarktes. Und alle guckten ihn an und meinten, was will er denn jetzt wieder? Mhm. Er meinte, die CD ist entwertet.
Ja, okay, dadurch.
Es geht nicht mehr, die wird so dabei gelegt, zu so einem Magazin. Ja. Und da gab es eine riesige Diskussion und alle haben gesagt, so ein Schwachsinn, Leska, laber nicht so ein Driss.
Ja.
Hat natürlich vollkommen recht gehabt, damit fing es an. Mhm. Und wir haben es gemerkt bei Home and Side, glaube ich. Weil wir hatten eigentlich einen MTV-Video-Hit mit Are You Real, das lief richtig geil.
Home and Side war euer 2000er-Album, glaube ich.
Genau. Ja. Und das lief richtig, richtig, richtig krass.
Mhm.
Aber es schlug sich nicht wieder in Verkäufen. Also es... Es war nicht das, was alle dachten, was jetzt passieren müsste.
Ja.
Und das kann natürlich an vielen Faktoren liegen, aber im Endeffekt ist es so, dass du das erste Mal so ein Drittel oder...
Ja, du hast gemerkt,
also lag ich gar nicht so schlecht.
Ja. Nee, du hast gemerkt, dass du da schon, aber da war es ja noch, sagen wir mal so, nicht ganz so schlimm, wie es jetzt ist, ja, weil da hast du es dann an iTunes abgegeben.
Ja.
Im Endeffekt. Und da wurden dann Alben halt bei iTunes verkloppt, dafür hast du weniger Geld bekommen, weil die weniger wertig waren.
Mhm.
Und aber immerhin hast du noch was bekommen. Ja?
Ja.
Und heutzutage ist es ja ein bisschen schwieriger, weil heutzutage ist ja iTunes auch schon fast tot. Ja, wird nicht mehr lange, dann wird es durch Apple Music komplett abgelöst. Ich glaube, nächstes Jahr schalten sie es ab oder so, wenn sie es nicht dieses Jahr schon machen.
Ja.
Und dann hast du halt nur noch Streaming-Dienste und da sieht es dann halt ganz anders aus, weil bei iTunes hast du damals auch 99 Cent für eine Platte gekriegt, ja? Also für eine Single, für einen Track. Ja. Und,
ganz kurz, wo wir bei den Streaming-Portalen sind, wir wollen das gar nicht so ins Detail ausführen, aber ihr habt das sicherlich mal ausgerechnet, was verdient ihr so an Oder sagen wir es mal so, an 100 Songs, die von euch gestreamt werden.
Gar nichts.
An 100 Songs?
100 Songs, das ist nicht mehr, ist unter einem
Fast Cent. Nicht messbar. Ich habe extra schon 100 und nicht einen Song gesagt.
Also,
weil,
also ja. wenn wir in den Millionenbereich gehen, dann können wir irgendwann zweimal richtig gut von Essen gehen mit einer schönen Truppe. Das ist das. Du musst Billie Eilish heißen, dann rappelst im Karton oder Foo Fighters. Ne?
Also du bist bei 0,01 oder sonst wie Prozent also, oder Cent, ja. Wenn du irgendwie einen Song zugrunde legst. Das heißt, wenn du jetzt bei 100 Mal, da hast du vielleicht irgendwie 1,2 Cent verdient oder so. Ja. Und so.
Aber das ist eben das Geschäft, dass seit wir angefangen haben, verlagern sich Dinge. Früher war es eben original krass so, du hast eine Platte gemacht und die Tournee hat die Platte promotet. Mhm. Ne? Und jetzt ist es so, dass du mit der Musik, die du machst, der Prozess ist der gleiche. Du musst einen Song schreiben, du musst ihn teilweise wirklich aufnehmen. Wenn du Orchester haben willst, ist das teuer. Wenn du wirkliche Instrumente haben willst, ist das immer noch der gleiche Aufwand. Ne? Hat sich nicht verändert. Mhm. Das promotet die Tournee. Die Tournee ist das, womit du Geld verdienst. Deswegen ist es auch kein Mi oder so. Es verändert sich nur. Ja. Und wir erleben halt diverse Prozesse über 30 Jahre mit und stehen jetzt wieder an einer ganz neuen Zeitenwende. Ne? Und damals mit dem Ende der CD bahnte sich eben das Sterben der Musikindustrie unfassbar krass an. Und es wurden halt auch Schuldige gesucht. Mhm. Und die Plattenfirmen haben sie natürlich dann erstmal in den Bands gefunden, dann in den bösen Leuten, die ihre Playlist. Ich meine, du konntest früher mit einem kleinen Stick oder mit einer Festplatte konntest du 1 Gigabyte deinem Kumpel geben.
Ja, ja, klar.
Punkt. Ja, ja. So, und da war eben einfach mal die halbe Welt der Musikindustrie. Da braucht keiner mehr was kaufen. Ne?
Ganz kurz, du hast gerade gesagt, die Schuldigen wurden in den Bands gefunden. Das auch, heißt, ja, auch, Labels auch. Haben super viele Bands rausgeschmissen.
Naja, sagen wir so, du hattest eine Struktur bei einer Major Company, die war halt gewachsen über die Goldgräberzeit.
Ihr wart damals bei der EMI?
Wir waren damals bei der EMI.
Bei der EMI, ja.
Und die EMI hatte irgendwie eine Zeit lang damit wahnsinnig viel Geld um sich geschmissen und haben unfassbar viele Bands mit Ideen und Deals an sich gebunden. Mhm. Und dann brach der Markt ein. Bands haben vielleicht auch nicht gehalten, was sie versprochen haben oder sonst was ist passiert. Und dann hast du aber eben Angestellte, die keiner mehr braucht, weil der Markt sich auch verändert. Das war im Grunde auch Anfang der Digitalisierung. Das war
ich würde es mal so ein bisschen so ausdrücken, mit Schuldigen finden, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber sagen wir mal so, aufgrund der Rationalisierungsmaßnahmen, die nötig waren, um die Musikkrisen wie am Leben zu halten, musste eben alles das, was kreativ und ein bisschen teurer war, musste zurücktreten. Ja?
Ja.
Gegenüber Dingen, die einfacher und billiger zu produzieren waren, wo man auch mehr verdienen konnte. Das heißt, eine Band, die mit einem Bandübernahmevertrag mit 6 Mann da irgendwo steht und einen Deal ausgehandelt hatte, der eigentlich okay war von den Prozentzahlen, ja? Die war nicht mehr tragbar. Und das heißt, viel tragbarer waren dann irgendwelche günstigen Künstlerverträge und ab da ging es ja dann auch los mit 360-Deals und so, wo dann...
Was ist das?
Das sind diese,
also 360
komplett. 360-Grad-Komplett-Deals, wo die Plattenfirmen sich gerne an allen Dingen beteiligen. Aber wie gesagt, das ist eine Veränderung, die fortschreitend ist. Ja. Gestern gab es ja die wilden Zeitungsartikel, wo dann drin stand, jetzt wollen die Musiker noch mehr, ich habe mich gerade mal totgelacht.
Noch mehr vor allem.
Über diese Zeitung mit den 4 Buchstaben, die wir alle kennen. Ja. Und die dann schrieben, jetzt wollen sie noch mehr, sie kriegen doch schon so viel. Und dann habe ich mir überlegt, Alter, wir sollten vielleicht unsere Hausaufgaben machen, auch als Journalist.
Ja.
Und mal gucken, was denn noch mehr heißt. Ja. Im Endeffekt ist es so, die Plattenfirmen kriegen eigentlich ganz gut Kohle. Die freuen sich mittlerweile wirklich darüber, dass sie endlich wieder vernünftig schwarze Zahlen schreiben und das Streamingdienst, die Rettung der Musikbranche wird das ja so propagiert. Das ist natürlich die Rettung der Musikbranche, aber dazu gehören dann leider in diesem Fall zu dem Begriff Branche nur die Plattenfirmen. Ja? Die Künstler leider nicht, weil die Plattenfirmen beteiligen die Künstler nämlich nicht an ihren Erlösen vom Streamingdienst. Und deswegen wird das sogenannte Raster an Künstlern immer kleiner. Ja. Und hinterher bleiben einfach nur noch, weiß ich nicht, was da überbleibt, aber nicht das Schönste.
Überträgt sich so eine Veränderung der Stimmung in der Musikindustrie, überträgt sich das bis in den Proberaum, wo du echt zusammenstehst und Musik machst und denkst so, irgendwie ist das weniger wert. What the fuck?
Das ist nicht weniger wert, nicht, aber du kriegst natürlich so einen Druck reingeballert, irgendwie, wenn du so einen Deal unterschrieben hast und dann auch mal ins EMI-Gebäude in Köln gehst und die Leute gucken dich an und hast so das Gefühl, okay, die Band, weißt du, die ist schuld daran, dass ich in 3 Monaten gekündigt bin oder keine Ahnung, was du hast, kriegst komische Gedanken. Das verändert natürlich auch
Angst einfach.
Dem Götz,
du fängst halt eben an,
darüber nachzudenken innerhalb der Band, ob du diesen Vertrag erfüllen kannst und wie du das tun kannst, also wie kannst du erfolgreich werden. Das ist ja schon der Tod, das ist ja schon das Anfang vom Ende. Das heißt, du fängst an, dich von deinem Kern zu entfernen ein bisschen.
Ja.
Das haben wir getan und der Druck ist auch immens.
Ja.
Und du möchtest natürlich gerne, dass es allen gut geht und dass du erfolgreich bist und du möchtest geliebt werden und möchtest als Band wachsen und gesund sein und das bist du nicht. Ja. Und
das ist
da haben wir so ein bisschen uns selbst verloren. Ne?
Das ist ja so, ich meine, klar, hast du auch ein bisschen Angst, weil wenn man selbstständig ist, ja, dann hast du dann so eine, also bei mir ist das so, ich habe dann mal auch hier da auch mal leichte Existenzängste gehabt, weil ich nicht mehr wusste, wie das sich dann so entwickelt, ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann konnte man absehen, dass die Zahlen dann irgendwann so sind, dass man, wenn man alles durch 6 teilt und ein Management bezahlen muss mit 20%, dass man dann als Musiker am wenigsten verdient, ja, und dann hast du deine Frauen und deine Kinder und so, wollte ich gerade sagen, und dann wird es ein bisschen eng, ja. Aber was für mich viel schlimmer war diese Entwertung von dem, was wir tun, auf eine andere Art und Weise. Dieses Gefühl zu haben, dass das, was früher mal wirklich eine Wertigkeit hatte, für Menschen auch, ja. Also da war es halt so, man ist in den Plattenladen gegangen und wollte die neue Platte hören, weil man hat sich musikalisch mit dieser Band und dem, was da passierte, irgendwie verbunden, ja.
Genau.
Und plötzlich ist es so, dass durch diese wahnsinnige Kommerzialisierung dieses Ganzen, ja,
plötzlich bist du nur noch eine Datei.
Du hattest das Gefühl, du machst jetzt auch Fahrstuhlmusik. Ja? Also du machst jetzt irgendwas. Ja? Mhm. Und eigentlich ist das aber gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht nur noch darum, möglichst viel Kohle daraus zu hacken. Irgendwie, von der du nichts mehr siehst. Ja? Und da kommt man sich dann irgendwie so ein bisschen verarscht vor. So, da hat der Künstler seine Wertigkeit verloren. So als wäre Kunst nichts mehr wert. So wie wenn sie heute feststellen, dass man Musik und Kunst in der Schule nicht mehr unterrichten muss.
Vor allem bei euch war der Übergang wahrscheinlich krass, weil, berichtigt mich, aber ich glaube 98 hattet ihr so eine Wahnsinns... aufwendige, teure Produktion, glaube ich, gemacht? Die erste EMI-Produktion?
Ja. Ja, also 99.
Also genau an dem Scheideweg quasi.
Ja, man kann das so sehen.
Ja, wir waren auch ein bisschen lost. Wir hatten ja, glaube ich, früher mal angefangen, darüber zu sprechen. Wir haben mehrere Produzenten für das Album angefragt, mit denen gearbeitet, Test-Sessions gemacht und die Band war nicht in ihrer besten Verfassung.
Ja.
Und wir haben da, glaube ich, auch ein trauriges Bild abgegeben und haben es dann irgendwie mit Franz Plaser um die Kurve gewogen und eigentlich ein schönes Album gemacht. Und das mussten wir dann aber Jahre später erstmal wieder selber entdecken. Und die Produktionsphase war halt echt krass. Und dann fiel da die Platte auch noch genau da. Da gab es Geschichten, die sind absurd. Ich glaube, Are You Real wurde sogar mal angefragt für ein holländisches Fernsehformat, ne?
Ah, Big Brother hat es.
Ja, genau, die Nummer, das ist so auch so. Und dann klappt das nicht. Dann das war, also war irgendwie war so ein bisschen so, es war so ein bisschen emotional, mental der Wurm drin.
Ja.
Und wir haben uns da... Du brauchst manchmal, glaube ich, auch eine Pause. Und das Voll. Geschäft gibt dir natürlich keine, weil das ist, du hast so einen Zyklus von Veröffentlichung, Tournee und willst den auch einhalten. Das ist so ein Roll. Und wir hätten mal einen guten Break vertragen können.
Es ist so, bei vielen Bands, solange eine Band Erfolg hat, ist alles mehr easy. Und die mentale Stärke von einer Kapelle und wie weit die zusammenhalten, zeigt sich immer in dem Moment, wo der Erfolg sich verflüchtigt sozusagen oder wo es mal eine Kurve nach unten gibt. Ja. Und bei uns war diese Kurve nach unten dadurch gegeben, dass wir halt gesehen haben, dass wir keine Platten mehr verkaufen und dass du diesen Frust von draußen gehabt hast, ja. Da hast du gedacht, oh, was passiert da? Und das schlägt sich auf uns nieder. Und dann hat sich so eine Entwicklung in Gang gesetzt, die fing auch schon mit dem Album davor an, wo wir nicht mehr ganz genau wussten, wo wir hin wollten. Wo man dann irgendwas verliert. Ja? Und das kriegst du so schnell auch nicht wieder. Ja. Außer du machst das, was mein Brüderchen gerade gesagt hat, du machst einfach mal einen Break, ja. Aber dann hast du deine Plattenverträge unterschrieben und dieser Plattenvertrag mit der EMI war auch eine Geißel für die Band, das muss man einfach mal sagen, weil der war zwar riesig und da ging es um viel Geld, aber es ging auch darum, dass man...
Riesig dadurch, im Sinne, ihr habt Vorschussgeld
bekommen. Es war ein monströser Deal.
Ja. Ja. Aber über wie viele Alben?
Über...
Fünf Alben oder irgendwie sowas.
Das ist schon eine Menge, ja.
Es gab auch den absurden Moment, ich meine, um nochmal die Katze aus dem Sack zu lassen. Wir hatten einen tollen Anwalt damals zu der Zeit, der den Deal auch mit eingefädelt hat und uns auch betreut hat. Der hat ihn auch aufgelöst dann später. Und für mich ein krasser Moment. Wir haben das erste Mal richtig viel Geld bekommen.
Ja.
Dafür, dass wir nichts machen.
Krass.
Und das ist so ein Moment, der ist echt unsexy.
Sogar die ganzen Rechte an unseren alten Platten auch noch oben drauf.
Also das war so, man hat uns einfach so, hört bitte auf, macht nichts mehr, haut bitte bloß ab. Krass. Und das ist auch so, es ist aber auch ein Thema und da will ich auch niemandem zu nahe treten. Es ist aber auch ein bisschen eine Frage, wer einen betreut. Wir sind Künstler. Wir sind natürlich auch pfiffige Geister, machen eine Menge selber. Das merkst du ja auch bei Wingenfelder und so, dass wir unglaublich viel selbst erschaffen. Aber... manchmal brauchen wir auch jemanden, der um einen herum sitzt, sag ich mal, als Manager oder Berater oder Betreuer und dann sagt, Leute, das ist normal in der Karriere, dass es nach unten geht. Macht einfach euer Ding und findet die Essenz. Und es ist nicht verwerflich, wenn ihr vorher die Sporthalle zweimal ausverkauft habt in Hamburg oder die Barclaycard dann jetzt, plötzlich in der Freiheit zu stehen, in der großen Freiheit und die auszuverkaufen, tolles, es geht um das tolle Konzert.
Da sind immer noch 2000
Das Leute. Hat uns aber keiner gesagt. Ich glaube, hätte uns mal einer mit in die Kneipe genommen, hätte eine flammende Rede gehalten. Macht doch euer Ding, das ist ganz normal, es gehört dazu. Das ist, der Gebirge hat immer Berg und Tal, das geht nicht ohne, sonst gibt es keine Berge. vielleicht hätten wir das verstanden und dann eine Pause gebraucht, um dann zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich machen mit uns? Was soll Fury jetzt eigentlich tun? Das ist nicht passiert. Und das selber sind wir nicht auf den Trichter gekommen und waren dann auch ganz schön angeschossen.
Nee, man, die Erwartungen sind ja da.
Wann habt ihr euch denn dann von eurem Manager Bear Lesker getrennt, eurem damaligen Manager?
Das ging fließend. Das waren Prozesse, die haben auch mit anderen geschäftlichen Dingen zu tun. Und derjenige, der uns da quasi auch mit betreut hat für Bear, ist dann quasi so eine Art Generalsekretär für uns geworden, Bobby Meidert. Wir wollten uns eigentlich quasi selber betreuen. Das ging eine Zeit lang auch ganz gut, aber das hat auch nicht funktioniert. Das zerfaserte und zerfusselte alles. Und
wir wollten eigentlich immer sowas, und das hätten wir auch gebraucht, sowas wie einen Personal Manager haben. Das hatten wir am Anfang mal. Ganz am Anfang hatten wir Michael Smerges, und der hat sich eigentlich am Anfang nur um uns gekümmert. Und dann hat er irgendwann hat er dann das Büro größer gemacht, und dann hat er gedacht, er stellt sich noch zwei Leute an und betreut dann drei Bands mehr. Ja? Mhm. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende, weil dann hat er auch noch Terry Hoax betreut, und dann wurde es einfach zu eng. Ja? Dann hatten wir das Gefühl, wir hätten ihn jetzt aber ganz gerne da, und er konnte aber er konnte nicht. Und dann wollten wir nach Amerika, und dann ist er nicht mit rüber. Ja? Normalerweise kannst du nicht vorstellen, dass U2 eine Amerika-Tour macht, ohne dass der Manager permanent dabei ist. Das geht einfach
kaum,
nicht.
Ja. Unsere Lieblingsvorstellung war immer, wie heißt der U2-Manager? Paul McGinnis. Ne? Das war immer so, dass...
Irgendjemand, der immer da ist.
Genau.
Ja. Und wir wollten einen haben, der immer da ist, der versteht, okay, mit der Band kann ich Kohle verdienen. Und zwar genug, das reicht mir dann auch. Ja?
Ja.
Aber dafür machen wir alles richtig. Ja? Und der hat... ab einem bestimmten Zeitpunkt der Band einfach gefehlt. Als wir groß wurden, war er da mit Smelle, super. Und als wir das erreicht hatten und es dann tricky wurde, wurde größer, dann hat er in Amerika einen Schwanz angekniffen, und dann hingen wir da. Ja, und dann hingen wir hinterher auch da. Und dann da fehlt dann wirklich so dieser kleine Regulator, ja, der manchmal einem auf die Pfoten haut und manchmal auch sagt, Jungs, ganz ruhig. Der war nicht da.
Der so im Fuß, du musst dir vorstellen, Jürgen Klopp, die kommen ins Champions League Halbfinale und Jürgen Klopp ist dann nicht dabei.
Ja. Ne,
und führt keine Einzelgespräche. Weißt du, dieses und das. Wir haben uns ein bisschen danach immer gesehen. Wir haben dann später bei Wingfelder auch, als es in Richtung Management ging, dann auch mal den einen oder anderen gefragt. Und es war, weil dann, wenn du dann mit Sascha Stadler von Revolverheld gesprochen hast und der sagte dann, du, ich mache nur Revolverheld. Und wir dachten immer so, ja, genau.
So geht's das aber ist auch.
Das, ja. das wäre genau das gewesen. Ne?
Aber was ich ja krass finde, ihr habt dennoch, obwohl, es klingt so ein bisschen nach Untergangsstimmung,
ja,
so ihr habt trotzdem in den 2000er bis 2010, ihr habt trotzdem gleich 5 Alben gemacht und noch eine Live-Abschiedsplatte.
Ja, wir haben auch Highlights gehabt, damals war ja auch diese Unplugged-Welle groß, aber wir wollten MTV Unplugged nie machen. Wir haben unsere eigene Akustikplatte gemacht, die wunderschön geworden ist. Die Akustik Grand Coup Classé mit einer tollen Tournee. Wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht. Es gab also auch Momente, wo die Band wieder was gefunden hat, wo sie im Handwerk sich wieder verliebt hat ineinander. Ne? Und das war toll. Aber die Zeiten waren schon stürmisch.
Aber wir haben uns ja auch getroffen, nicht um Geld zu verdienen. Also wir hatten zwar den Traum, dass wir das schaffen, dass wir davon leben können.
Aber zu der Zeit, zu der Gründung, hatte die auch zum Beispiel noch keine Familie. Ne?
Genau.
Das ist richtig. Aber die Grundeinstellung ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig. Und die Einstellung war immer die, dass wir Musik machen wollten. Und dass wir wahnsinnig viel Spaß dran hatten und eine bestimmte Vorstellung, wie wir das dann so machen wollten, Wild Bunch-mäßig. Und das haben wir eigentlich Gott sei Dank nie verloren. Ja? Das haben wir bis jetzt noch nicht verloren. Das ist nur, manchmal kommt man so ein bisschen vom Weg ab. Ja? Aber manchmal findet man ihn dann auch wieder.
Ich switch da mal einfach mal hin. Ende August 2008 habt ihr Fury in Slaughterhouse eigentlich aufgelöst?
Wir haben es, sag ich mal, Standby-mäßig abgestellt, genau.
Okay. Thorsten, kannst du dich noch an, gab es einen Moment, wo dir persönlich klar war, ey, wir drücken jetzt hier mal auf Stopp? Oder war das so ein Bandmeeting, wo ihr da rausgegangen seid, ja, vielleicht wäre das eine gute Idee, sondern wirklich ein klarer Moment, wo du sagst,
ja. Ich kann mich recht gut dran erinnern, das war eigentlich mit Kai zusammen, wo ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir saßen, auf alle Fälle habe ich irgendwann gesagt, wir sollten vielleicht das Schrecken mit Ende machen.
Da saßt ihr beiden zusammen.
Naja, ich hab dann so kurz so ein Szenario aufgestellt, wir könnten eigentlich, und da habe, glaube ich, sogar das Datum gesagt, ich glaube 31. August, also 31. August ist das letzte Konzert 2008 von Fury, und ab dahin, bis dahin knattern wir durch, und witzigerweise haben wir das dann in die Runde getragen, und ich glaube, das letzte Konzert hat da Dieter Schubert von ASS, glaube ich, auch den 31. August gelegt und hätte noch 8 danach machen können und hat das dann irgendwie übernommen, weil wir das, glaube ich, so vertreten haben, als ob...
Stichtag.
Das ist es jetzt. Ja. Ne? Und von dem Moment an war es entspannter.
Mhm.
Als wir alle abgenickt haben und gesagt, komm, lass uns die Kiste mal in den Schrank stellen.
Mhm.
Ja, und dann war es natürlich sehr erfolgreich und hat sehr viel Spaß gemacht auch. Und mit diesem Burgfriedengefühl konnte man, konnte man toll spielen. Und auf der Bühne waren wir eh immer so wie angeschaltet.
Ne? Wieder das mehr
war
atmen.
Dann, ja, das war so, keine Ahnung, das ging dann. Auf der Bühne war immer, wenn die Welt immer eine Bühne gewesen wäre, hätten wir uns besser verstanden.
Aber nochmal meine Frage, du hast sie mir, glaube ich, nicht so konkret beantwortet. Diesen einen Moment, wo du, also es muss dich ja irgendwas dazu bewegt haben, zu sagen, lass mal Stopp drücken.
Ja gut, das ist in der Psychologiewelt gibt es ja immer diesen, den Spruch, wenn du eine Entscheidung umsetzen willst, brauchst du in der Regel 50 Anläufe. Also du bist 50 Mal an dem Punkt oder 49 Mal machst es nicht und beim 50. Mal ziehst es durch. Mhm. Bei mir persönlich war irgendwann Ende. Ich hatte vorher schon Momente, wo ich dachte, das ist...
Du warst ewig damit schwanger gegangen sozusagen.
Ich hatte das in mir. Ja. Es gab viele Sachen und trotzdem ist es so, da hänge ich ja nicht nur alleine dran. Mhm. Und ich habe eine Lösung gesucht, wie man das elegant machen kann. Und ich fand auf einmal, das ist möglicherweise eine elegante Lösung für alle, glücklich in die Entspannung zu kommen und alle haben genügend Vorlauf, das für sich zu checken und dann habe ich es ausgesprochen. Mhm.
Es gab ein Live-Album, Farewell and Goodbye, das war dann quasi das Abschiedsalbum, es gab vorher Studioalben.
Ja.
Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Ausgabe gemacht, da hatte ich euch einfach die Plattentitel der jeweiligen Dekade genannt und ihr solltet da ein, zwei Sätze zu sagen.
Ja.
Sollen wir das für die 2000er, ja?
Na dann mal los.
Okay, wir fangen diesmal, ich glaube letztes Mal haben wir mit Thorsten angefangen, Kai ist jetzt dran. So, Home Inside, da ging es los in den 2000ern.
Ja, Home Inside hatten wir ja schon zu Genüge behandelt, ja. weil eigentlich haben wir über Home Inside alles gesagt, was es zu sagen gab. Das erste EMI-Album und die teuerste Produktion, die wir jemals gemacht haben. Die zerrissenste Band, die ich jemals gesehen habe. Und,
wann letztes Mal gehört? Die Platte?
Gar nicht so lange her. Neulich saß ich hier, vorgestern glaube ich, mit Robby im Studio und habe ihm eine Nummer davon vorgespielt. Das ist ein schönes Album geworden. Man muss es gibt so ein paar besondere Alben, die wir nach der Jens Krause-Ära gemacht haben. Und Brilliant Thieves ist so eins und ich finde, dass das Home Inside auch so eins ist. Weil das auch in sich schon mit allem besonders war. Der Fotograf war besonders, der Grafiker war besonders, die Musik war besonders. Und die Stimmung innerhalb der Kapelle war besonders. Und das war so ein Auf-, aber auch ein Abbruch. Das war für mich Home Inside.
Thorsten in zwei Sätzen?
Für mich die beschissenste Studioproduktion aller Zeiten. Aber trotzdem ist es so, das ist ja immer sehr subjektiv. Und du kannst ein Album immer erst bewerten, wenn du es Jahre später nochmal für dich entdeckst. Und dann weißt du, wo das steht. Das ist eine ganz spannende Platte. Und letztens habe ich irgendwie jemanden, also Alternative Fury Tracks, zusammengestellt in so einer Playlist. Und da habe ich ein paar mehr Songs von dem Album genommen als von anderen.
Alternative im Sinne von?
Alternative, von die kennt man nicht so. Die sind aber geil, die sind abgefahren, die sind schön. Schau mal her, das sind so Liebhaberstücke.
Ja, ja, okay.
Und keine Hits, also nicht einen einzigen Hit darauf. Und die Playlist ist toll.
Ja. Color Fury, Thorsten, du bist weiter dran.
Color Fury war dann aufgrund der Nummer dann Rückkehr zu Jens Krause nach Hannover. Und habe ich letztens auch gehört, es sind auch ein paar Stücke in dieser Playlist und da sind leider grandiose Songs drauf. Und
warum leider?
Ja, weil auch die Band immer noch nicht in der Lage war und Jens, glaube ich, auch nicht uns da zuzufärchen. Ich glaube, wäre das eine junge Band aus Manchester gewesen oder aus, keine Ahnung was, oder aus Detroit, die hätte dieses Album gemacht mit Brandon O'Brien,
ja,
hätte es einen Millionenseller. Weil die Songs gut sind, tolle Songs drauf. Gero's Songs drauf, Kai's Songs, Kai's Lebensgeschichte mit Grey November Day ist ein Monster-Song. Angels and Saints ist drauf. Wir hatten ein riesen Filmvideoprojekt ins Leben gerufen, das Kai dann auch irgendwie wirklich mit Sponsorengeldern da bis zum Get-No versucht hat, auf die Beine zu stellen, was auch sehr erfolgreich war und schön war. Aber irgendwie hat man das Gefühl, hat einer die Handbremse angezogen.
Siehst du das ähnlich, Kai?
Das ist die Realität, das willst du jetzt sagen. Im Endeffekt ist es so, das Album hat seine Momente. Ich finde das andere spannender zum Beispiel. Ich hatte nicht besonders viel Spaß bei der Albumproduktion, muss ich auch so sagen. War auch ein bisschen schwierig, weil meine Frau zwischenzeitlich mal krank wurde. Aber am Ende des Tages ist es so, dass für mich das Wichtigste eigentlich im Grunde genommen war, dass wir beschlossen haben, keine Videos zu drehen, also dieses Projekt, von dem Thorsten gesprochen hat, sondern irgendwie das ganze Geld für die Videos, was in dem EMI-Etat vorhanden war. Ja. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, das war ein lustiger Deal, also wir hatten einen relativ hohen Video-Etat. Und das ganze Geld zu nehmen, um dann jungen Regisseuren die Möglichkeit zu geben, Songs zu vertonen, ja. Und dazu haben wir dann halt Freunde gefragt, die wir kennen, von Jan-Josef Liefers über Bela B. und weiß der Henker was.
Ja.
die dann theoretisch, selbst Negerkalle vom Kiez hat mitgespielt, die dann theoretisch in unseren Videos mitgespielt haben und die einfach nur Kurzgeschichten zu unseren Filmen gedreht haben. Das war so die Grundidee. Und dann hatten wir noch einen Künstler eingebettet, Andora, ja, der dann diese ganze Artwork-Geschichte und alles macht. Das war einfach ein großes musikalisches und künstlerisches Gesamtprojekt. Das fand ich das Spannendste.
Ja. Und diese einzelnen Videos hätten wo veröffentlicht werden sollen?
Die liefen im Fernsehen. Und der NDR hat es gezeigt. Ah. Zwar nachts und nur einmal, ja. Ah. Und irgendwie zwei Wochen danach kam dann irgendwie Zweiraumwohnung und das wurde dann überall gefeiert. Sie hätten eine wahnsinnige Idee gehabt, ja. Sie würden jetzt keine Videos mehr machen, sondern drehen mit jungen Regisseuren Kurzfilme. Ich habe mir gedacht, das ist schön. Das hätten sie vor zwei Monaten, nachdem sie das schon im Fernsehen gezeigt haben, auch mal von uns sagen können. Mhm. Aber das war dann so ein bisschen, man fühlte sich da schon so ein bisschen so, tja, aber war schön.
Es war aber auch, wir haben das Album fertig gehabt und mit den Videos auch und den ersten Sachen und sind dann nach Köln gefahren und haben dann eine Präsentation gemacht, wie man es machen muss, halt vor dem Staff der Amy mit Heinz Sunnybull damals noch als Chef, den wir sehr mochten und mögen. Und man hat sich gefeiert. Und es war geil, es kam gut. Und man hatte eine Idee, man hatte eine Vision und okay, man wusste, wo man steht. Und hat gesagt, okay, dafür gehen wir jetzt. Mhm. Drei Wochen später war Heinz Sunnybull nicht mehr Chef der Amy. Und es kam Udo Lange und da mussten wir nochmal zu Udo Lange. Der hat dann aber gar nicht darauf gewartet, bis wir da angefangen haben. Und sagte, Leute, alles ganz schön und gut, aber ich habe hier gerade ganz andere Sorgen.
Ah, shit.
Weil Virgin, Amy, ich muss Leute rausschmeißen. Ich komme von der Virgin, es tut mir echt leid. Ja. Weißt du, und dann so bringst du dann dein Album raus?
Da war es aber eigentlich schon klar. Also mit dem Moment, wo Heinz weg war und der Herr Lange kam, und wir gemerkt haben, das Problem liegt jetzt nicht unbedingt jetzt gerade mal bei uns oder so, sondern es liegt daran, dass die Amy gucken muss, dass sie irgendwie überlebt. Ja. Hm. Und da wussten wir ganz genau, dass im Bälde auch eine vertragliche Änderung anstehen würde. Ja, das passierte ja dann auch, wie Thorsten schon vorhin erwähnt hat.
Das heißt, der Vertrag wurde dann aufgelöst, nach
Vertrag,
zwei Alben.
Genau, wir haben den Vertrag freundlichst aufgelöst nach zwei Alben, genau. Mhm. Mit und großer Zustimmung der Amy.
Das heißt, den Vorschuss, den ihr da bekommen habt, den musstet ihr nicht zurück?
Nee, der ist nicht.
Nein. Das ist ja immer fürs Album. Also das ist der Gesamtdeal oder die Kapazität des Gesamtdeals entspricht ja der Addition der fünf Alben. Ja. Und du bekommst natürlich die Kohle immer nur, wenn du ein Album machst. Ne. Wie üblich, du kriegst ein bisschen davor, ein bisschen in der Mitte und dann bei Abgabe. Ja.
Ganz
das Einzige, was sie halt gemacht haben, wie Thorsten ja schon gesagt hat, sie haben uns dann halt mal die Summe X und die war nicht zu unterschätzen gegeben, damit wir die nächsten beiden Alben nicht mehr machen.
Ja, krass.
So. Und dafür würde ich heute höchstwahrscheinlich einen Vertrag über 10 Alben kriegen für die Summe. Das war schon sehr speziell.
So, das heißt, mit NIMBY gab es dann einen Neustart, labelmäßig.
Ja, wir sind wieder zurückgegangen zu SBV. Genau. Da, wo wir am Anfang mal waren, also erst war es SBV, dann war es ja Slaughter's Music mit der RCA zusammen in Deutschland, RCA und dann Amy und dann jetzt wieder zurück zum Indie, zur SBV. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen auch nicht in ein teures, normales Studio, ja, weil wir fahren das einfach mal runter. Ich habe mir ein Haus gekauft oben im Norden, da wohne ich immer noch, habe ein Studio reingebaut, jeder aus der Band hat ein Zimmer gekriegt, sich ausgebaut und dann haben wir bei mir aufgenommen in unserem eigenen Studio.
Super.
Weil wir konnten da so lange produzieren, wie wir wollten. Es war Sommer, wir haben Spaß gehabt. Mhm. Das hat die Band so ein bisschen zusammengebracht. Also das war eigentlich eine Produktion, die sehr kreativ war, aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und sind dann hinterher, als wir alles fertig hatten, sind wir nach Spanien gegangen und haben mit Herrn Grau zusammen das gemischt. Mhm. Mit Paul Grau, mit dem wir früher auch zusammengearbeitet haben. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil das war so das Gefühl, so die Band findet sich im kleinen Bereich wieder. Also das, was wir die ganze Zeit so vergessen hatten, das haben wir einfach mal probiert. Mhm. Und wir hatten relativ wenig Stress im Gegensatz zu allen anderen Studioproduktionen, die wir davor hatten. Und die Plattenfirma war begeistert und fand super. Und das Album hat für uns auch gut funktioniert.
Fand sie Songs auch gut, Thorsten? Oder war die Stimmung nur gut? Manche Alben sind ja auch einfach nur dafür gut, eine Band quasi so ein neues Leben einzuhauchen. Und die Songs sind noch nicht mal so stark.
Das große Drama bei der Band ist eigentlich, dass die Songs immer irgendwie ganz geil sind. Das ist, ich glaube, würdest du 30 Songs nehmen, die du aussuchst, ne, und würdest die, oder Bands suchen sich 30 Songs, die total bekannt sind, wären das alles große Songs für diese Künstler. Weil die Songs sind wirklich teilweise wirklich krass. Hm. Wie wir die teilweise produziert haben, da kann man immer streiten. NIMBY ist aber ein sehr schönes Album. Tolle Momente, tolle Atmosphären. Es hätte aber da auch jemanden gebraucht, den wir aber nicht hatten, der vielleicht mal, wie gesagt, Jim Rakete immer so schön, der mal zum Fiebermessen kommt. Man hätte hier und da ein bisschen was. Also wenn Kai und ich jetzt zu der Band die NIMBY gemacht hat, in die Studie gehen würden, ja, und wir würden uns auf die Sofa setzen, auf sowas wie John Carlotta bei Aerosmith und würden sagen, ja, okay, dieser Teil ist vielleicht nicht so geil oder da müssen wir dies und jenes und alle hören uns zu und machen das dann auch, wäre das Album wahrscheinlich noch einen Tacken kompakter und straighter, ne? Das hat uns gefehlt, aber...
Ist natürlich die Gefahr, wenn man es komplett selbst autark macht. Ne?
Genau, wenn man sich in seiner eigenen Suppe da auch manchmal selber abfeiert. Aber ja, NIMBY ist ein sehr spezielles und sehr, 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 sehr schönes Album. Und wie gesagt, dadurch, dass man viel Zeit zum Reden hat und wie gesagt, große Platten werden immer in der Theke entschieden, hast du... die Zeit hatten wir. Wir konnten viel miteinander reden und haben eine Menge schöne Sachen gemacht.
Hättet ihr euch zum damaligen Zeitpunkt gedacht, dass in 3-4 Jahren Sense ist?
Ja, das hatte ich schon.
Krass, so lange im Voraus, ja, hattest du das schon im Hinterkopf?
Ich habe das schon, also ich habe das schon mehrfach gedacht, dass ich dachte, man könnte auch was anderes machen. Aha. Ja, war bei mir so. Also bei
mir hattest du der Kai auch eingeweiht schon?
Man hat öfter mal drüber geredet, aber ich glaube nicht, dass es das krass ausgesprochen war.
Mhm. Nee, bei mir war es nicht so. Also ich hatte gerade zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, dass es eigentlich wieder Spaß macht und eigentlich schön ist. Ja. Und dass es eigentlich sowas wie so eine kleine Art von Restart war. Es war für mich wieder so ein Gesamtprojekt, weil das mochte ich mal gar nicht. Ich mag immer die Dinge, wenn sich die Dinge verbinden, also die Verbindung von Bild und Ton und so. Wenn sowas passiert, das war das ja auch. Ich habe da derzeit als Dozent an der Medienhochschule in Kiel gearbeitet. Mhm. Ich war so ein Gastdozent und habe da so eine Klasse gehabt, mit der ich das gesamte Album auf 360 Grad verfilmt habe.
Aha.
Und das lief dann im Planetarien in Deutschland, in Rock'n'Roll-Shows in Hamburg und so. Da gab es dann extra abends um 22 Uhr so Sondervorführungen und da lief dann Fury, NIMBY auf 360 Grad. Und wir haben sogar mit einem Ding in Utah auf so einem Filmfestival haben wir sogar einen Preis gewonnen.
Also zu jedem Song gab es ein
Video? Zu jedem Song, das ganze Album komplett verfilmt mit Studenten auf 360 Grad für Planetarien. Das hat Spaß gemacht. Also solche Sachen sind irgendwie cool. Also wir haben dann auch theoretisch uns das alle mal angeguckt bei der Premiere in Hamburg und haben auch noch eine Goldene verliehen bekommen für das erste Album. Die kam da gerade reingerauscht. Und für mich war es so, das klang für mich gesund alles. Ja. Und ich dachte, es könnte Spaß machen.
Aber wann hast du denn dann zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen, dass Thorsten eigentlich schon relativ lange mit dem Gedanken schwanger geht? So, ey.
Das ist ein bisschen, es ist natürlich, die Geschichte.
Weil ich meine, ihr seid Brüder.
Aber die Frage ging an mich, glaube ich. Ich werde sie auch beantworten.
Ja, Kai.
Das ist eine ganz simple Geschichte. Ich konnte meinen Bruder damals relativ schwer einschätzen. Wen ich gut einschätzen konnte, war Christoph. Und Christoph war eigentlich der Erste für mich, bei dem klar war, dass der irgendwann die Fresse voll hat. Weil Christoph hat aufgrund der Tatsache, wie wir miteinander gearbeitet haben und wie wir miteinander umgegangen sind, vor allen Dingen im Studio, hatte der ernsthafte Bauchschmerzen. Das heißt, das ging ins Gesundheitliche. Und wenn solche Sachen ins Gesundheitliche gehen, das ging dann so weit, bis am Ende hat er...
Also eher so psychosomatisch.
Nee, der hat eine Gürtelrose gehabt gegen Ende und die war mit Sicherheit stressbedingt.
Ja, krass. Ja.
Und deswegen hat Christoph auch war ganz weit federführend mit, ich ziehe die Reißleine. Und das hast du manchmal schon gemerkt, man hat an Auseinandersetzungen über eigentlich Themen, über die man gut reden kann als Musiker, aber an der Art, wie die Diskussion miteinander geführt wurde, hast du gemerkt, da ist irgendwas im
Argen. Da lodert's.
Also im Argen, da ist noch nichts im Busch, aber das ist nicht okay so. Also wenn man da nichts dran macht, dann wird das in die Hose gehen. Und ich glaube manchmal, dass wir einfach leider nicht in der Lage waren, obwohl wir das eigentlich zum Teil gerne gewollt hätten, da irgendwas dran zu machen, Dann hätten wir vielleicht an uns selber mal was machen müssen.
Hättet ihr euch im Nachhinein gewünscht, mal jemanden Autarkes von außerhalb dazu zu holen, so eine Art Coach oder so, der sich das einfach mal anhört und anguckt.
Das haben wir probiert, wurde aber auch gerade von Christoph und ich glaube auch von Kai sogar dann auch abgelehnt. Mhm. Es gab auch da in der Band keinen Konsens. Und bei der NIMBY war es auch so, darf man nicht vergessen, Christoph hin oder her, da war ich in der Studioproduktion, als wir das angefangen hatten, war ich mit meinem ersten Sohn und meiner Frau unterwegs, aber das wurde auch abgelehnt, dass wir zum Beispiel im Haus wohnen bei KM Studio. Wir mussten dann irgendwie zu einem ausgelagerten Bauernhof sein, weil auch gerade Christoph, muss man leider mal sagen, keinen Bock auf Kinder hatte. Ne? Also das war dann so, meine Situation ist dann auch wieder nur ein bisschen anders und die Story wird dann auch irgendwie anders erzählt. Mhm. Und deswegen war NIMBY für mich jetzt auch nicht die frohlockendste Sache. Ich bin dann abends mit dem Fahrrad immer hin und wieder zurückgefahren. Und da merkt man so, da waren so verschiedene Lebensentwürfe, die aufeinander geprallt sind. Und man hat dann auch, wie Männer eben sind, oft erwähnt, auch nicht geredet. Mhm. Und das war so mittelsexy. Ne? Und man fühlte sich da auch ausgegrenzt.
War das auch der Grund, warum der Kai dich zu der Zeit nicht so wirklich lesen konnte?
Oder sagen wir so, das ist, wir haben immer so Höhen und Tiefen, ne? Und ich weiß gar nicht genau, wie viel wir wirklich voneinander wissen. In der Phase wussten wir nicht viel voneinander.
Immer noch?
Es gibt immer noch Dinge, die er bestimmt nicht weiß, aber wir wissen jetzt natürlich, weil wir Wingfeller seit vielen Jahren machen, eine Menge voneinander, und das ist auch richtig so und gut so. Mhm. Und wir verbringen ja auch privat durchaus viel Zeit miteinander. Jetzt sind wir gerade wieder am gucken, ob wir mit unserem ältesten Bruder irgendwie einen Urlaubstermin zusammenfinden, wo wir vielleicht mal zusammen irgendwie ein Bierchen trinken können und über andere Themen sprechen.
Ja.
Das war früher jetzt nicht so häufig. Das fing mit Wingfeller erst wieder an, dass wir weggefahren sind zum Songschreiben und abends eine Flasche Wein trinken und uns austauschen. Ne? Mhm. Damals waren wir schon sehr in unseren eigenen Welten und haben auch darauf geachtet, das war auch schwierig, dass die alle heile bleiben. Ne? Mhm. Und er hat nicht gefragt und ich habe nichts erzählt. Hm.
Zum längsten Song, Albumtitel in der Fury-Geschichte, glaube ich, Every Heart is a Revolutionary Cell. Ein schwieriger Titel.
Wieso ist der schräg?
Schwierig,
also schwierig
auszusprechen.
Ich habe verstanden, ein schräger Titel.
Nö.
Ja, das ist ein längerer Titel, ja. Aber es gibt auch so Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs.
Machen Krebs, genau. Also die allwissende Billardkugel, ja.
Genau. Zum Leichen und Sterben sind die Lachse den Fluss hinauf. Ist auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Nee, fanden wir irgendwie ganz gut.
Und musikalisch?
Musikalisch sind da Perlen drauf, ja. Aber am Ende des Tages ist es da noch schlimmer als bei den anderen beiden Alben davor, so ungefähr. Weil da hätte das Fieberthermometer noch mehr gefehlt. Ich finde, bei der Produktion hat man schon gemerkt, dass da irgendwo der Wurm drin ist, ja. Die haben wir dann gemacht. Aber wenn ich bei Nimi noch das Gefühl hatte, dass wir eine kreative Phase hatten und auch Spaß dabei, das umzusetzen irgendwie.
Auch bei dir zu Hause aufgenommen?
Ja. Mhm. Dann hört man bei dem Album schon, dass da wird's schwierig.
Ja.
Weil da der Input nicht mehr da ist. Da sitzt dann nicht mehr eine Band hinterm Pult, sondern da sitzen dann mal hier zwei Leute und dann kommt mal einer um die Ecke nochmal schnell. Aber da war es dann schon nicht mehr so. Ich glaube, da war der Frust schon zu groß. Mhm. Da war das Ende dann für mich schon, also bei dieser Platte gab es die Diskussion wirklich, ob das jetzt noch Sinn macht.
Trotzdem habt ihr noch Don't Look Back gemacht?
Ja, Don't Look Back ist eine Sammelsurium-Platte von teilweise echt grandiosen Outtakes oder Sachen, die wir nie veröffentlicht haben,
ja.
oder B-Seiten-Geschichten, die wir zusammengesammelt haben.
Ja, okay.
Das Ding als Don't Look Back betitelt.
Ja.
Und rausgehauen. Ne? Und die ist witziger, aber die macht echt Spaß. Und
ja, das ist so. Manchmal kann man es nicht planen.
Ja, da ist die längste Single drauf, die wir jemals gemacht haben. Also, und die hat auch noch eine fette Playlist bei FFN gekriegt damals. Weil der
Radio,
ist, ja. Naja, wir hatten mal diese Anfrage, wir sollten für eine Coca-Cola-Werbung einen Song einreichen. Das haben wir auch gemacht. Und zwar hatten die gerne Dear Prudence von den Beatles gehabt. Und dann haben wir Dear Prudence aufgenommen. Und sind dann im Endeffekt an der Vorauszahlungsforderung des Verlages gescheitert. Es waren nur noch zwei Bands in der Ausscheidung, nämlich wir und, glaube ich, eine schwedische oder dänische Kapelle. Nee, den haben es dann bekommen, weil die, dann haben sie lieber einen eigenen Song genommen. Weil die Vorauszahlung, die der Verlag für den Beatles-Titel haben wollte, war exorbitant, muss man nicht drüber nachdenken.
Ja.
Dann hatten wir den aber und der ist echt cool und den hat dann irgendwann mal die Programmdirektorin von FFN gehört und die stand da so drauf, dass sie gesagt hat, scheiß auf die 6 Minuten, den spiele ich.
Cool.
Und dann lief sie.
Ja. Aber ja, gut, dann kam August, der 31. August, was lachst du?
August, zack.
31. August 2008.
Ja.
Mit was für einem Gefühl geht man da auf die Bühne?
Oh Gott. Also war natürlich nervös und auch letztendlich der Situation gewahr. Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Shows auf der Gilde Park Bühne und das war halt dann die letzte.
In Hannover.
Genau. Hm. Und auch noch mit mehr Zuschauern, als heute überhaupt erlaubt ist. Ja, das war so natürlich so ein bisschen heilig und dann, als dann irgendwie die letzten Takte da erklungen sind und alle so ein bisschen Tränen in den Augen hatten und da lag auch so ein bisschen so ein Melancholie-Flair über der Wiese. Aber das war okay für mich. Also für mich persönlich war es okay. Und dann gab es die Party und dann wurde da noch gemacht. Und ich habe den Laden, glaube ich, um 5 Uhr abgeschlossen und bin nach Hause gefahren und war dann auch durch. Also war dann auch durch mit dem Thema. Es war für mich dann okay. Ich habe immer gedacht, es kommt noch so eine Krise, aber die kam einfach nicht.
Also so ein Anflug von Melancholie, der kam eigentlich gar nicht.
Nee, ich hatte mich darauf vorbereitet die ganze Zeit und war damit auch d'accord und fand das auch richtig. Mhm. Und hatte auch was zu tun, also dann danach. Mhm. Und war ganz froh, weil es war alles gut gelaufen, hat gut funktioniert, hat sich gut angefühlt und danke, auf Wiedersehen.
Ja, War da schon der Hintergedanke da bei euch beiden, zusammen was zu machen?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Ja. Als du von der Bühne kamst, letztes Konzert, wie viele Konzerte habt ihr eigentlich insgesamt immer gezählt? Bis dahin gespielt?
Keine Ahnung.
Alle oder was?
Ja.
Immer, ever? Keine Ahnung.
Nee. 1.500, 1.600, 7.800, ich hab keine Ahnung.
Irgendwas.
Viel. Viel, ja. Und dann kommst du letztes Mal runter und dann?
Dann kommst du das letzte Mal runter und dann gehst du in die Garderobe und da ist keiner. Das habe ich in der ganzen Karriere nie erlebt. Also normalerweise sind die alle hinten, entweder meckert man rum oder man nimmt ein Getränk zusammen oder man gackert und trocknet sich ab.
Das heißt von 100 auf total 0?
Von 100 auf total 0, da war keiner. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Am Ende des Tages wussten wir ja, dass es das letzte Konzert ist. Also man wusste auch, was dann so passiert. Und ich hatte auch die Bedenken, dass ich in ein schwarzes Loch falle, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe. Deswegen habe ich davor gesorgt. Ich bin am nächsten Morgen musste ich um 8 Uhr in Bremen sein und habe einen Job angefangen. Den habe ich genau so gelegt, dass ich einfach mich total besaufe. Das habe ich auch gemacht. Mhm. An der Party bin noch gegangen, bevor mein Bruder den Laden abgeschlossen hat. Habe ich ins Hotelzimmer geknallt. Hatte morgens um 6:30 oder so einen Wecker. Um 7 habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Bremen gefahren. Um 8 Uhr habe ich meinen Job im Büro angetreten.
Was war das für ein Job?
Ich habe die gesamte Medienabteilung von Beluga Shipping, das ist die weltgrößte Schwergutreederei, übernommen und habe die geleitet.
Krass, wie lange?
2 Jahre.
Okay.
Da habe ich gekündigt. Danach ist die Firma pleite gegangen.
Und zum ersten Tag hart verkatert nach dem letzten Fury-Konzert.
Genau. Aber das wusste der Chef auch. Ich habe den ja kennengelernt. Also der hat mich ja. Ich habe vorher schon für die den Imagefilm gedreht und so. Mhm. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch befreundet. Und das war gut so, weil da konnte ich nicht raus. Also ja, ich habe mich einfach dazu committed und bin dann dahin und die Aufgabe war eine Herausforderung, war groß. Ich kam an und da gab es eine Sekretärin und mit der habe ich dann angefangen, diese ganze Abteilung aufzubauen. Und da ging es gleich los. Da hatte ich gar keine Chance.
Was ist mit euren anderen Fury-Band-Mitgliedern? Hatten die sofort einen Plan? Gab es da einen, der so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist? Der das dann im Nachhinein bereut hat, so nach dem Motto, hätten wir mal direkt weitergemacht oder so?
Naja, bereut. Der eine oder andere hätte sich wahrscheinlich schon gewünscht, dass es einfach nahtlos weitergeht und am besten mit guter Laune und ganz viel Erfolg. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden.
Ja.
Auf der Strecke geblieben ist, glaube ich, keiner. Alle leben noch und sind hoffentlich gesund. Zumindest letztes Mal, als wir sie gesehen haben, war es so. Und machen so ihre Dinge. Was natürlich passiert nach so einer Trennung und nach so einer Auflösung einer Chemie in Einzelteile, ne?
Ja.
Ist, dass natürlich jeder irgendwann mal, weil die Zeit das mit sich bringt, erkennt, wo sein Platz ist, wer er ist, was er macht, was seine Stärken, seine Schwächen sind. Mhm. Und dass man sich so ein bisschen selbst reflektiert. Und das führt natürlich dazu, dass man später eine Chemie wieder frisch und konsolidiert zusammensetzen kann. Ne? Aber auf der Strecke geblieben ist keiner. Die haben alle gute Sachen, tolle Sachen gemacht und auch sehr spannende Sachen gemacht. Und das ist, glaube ich, auch für die Vita, für jeden Einzelnen sehr wichtig gewesen und ist es immer noch.
Ja, was da genau passiert ist, danach mache ich jetzt einfach mal den Deckel drauf. Sprechen wir in der nächsten Episode, sagt man in meinem Podcast.
Ne? Richtig.
Drüber. Ich danke euch.
Schauen wir mal.
Floskel.